NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
9. November 1991. Der Todestag des französischen Sängers und Schauspielers Yves Montand.
Ein alter Sonderling im Regenkeb stapft mit zwei jungen Streunern durch den Wald. Die beiden Jungs aus den Pariser Banlieues haben ein Auto geklaut, um eine Tour durch Frankreich zu machen. Der eine ist auf der Suche nach seiner großen Liebe, der andere will die Berge sehen. Den kauzigen Alten haben sie unterwegs aufgegabelt. Er führt sie in die Wildnis der Pyrenäen und öffnet ihnen die Augen für die Wunder der Natur. Yves Montand in seiner letzten Rolle. Kurz nach seinem 70. Geburtstag beendet er die Dreharbeiten zu dem märchenhaften Roadmovie IP5, Insel der Dickhäuter. Als alle Szenen bereits im Kasten sind, wird dem Schauspieler plötzlich übel. Montand erleidet einen Herzinfarkt, an dessen Folgen er kurz darauf im Krankenhaus von Senlis stirbt. Regisseur Jean-Jacques Benet erinnert sich in einem Interview:
Es war die letzte Nacht. Wir mussten einige Szenen nachdrehen. Er beendete, was er zu tun hatte, und dann ist er einfach gestorben.
C'est une chanson qui nous ressemble. Toi, tu m'aimais et je t'aimais.
Der Sänger und Schauspieler Yves Montand ist so etwas wie ein Nationalheiliger der Franzosen. Keiner verkörperte so perfekt den französischen Charme auf der Leinwand. Keiner sang so hingebungsvoll über den Himmel, die Straßen und die Frauen von Paris. Dabei stammt die Stimme Frankreichs aus Italien. Yves Montand erblickte als Ivo Livi das Licht der Welt. Am 13. Oktober 1921 in einem Dorf in der Nähe von Pistoia. Er hat sich allerdings auch selbst immer als Franzosen gesehen.
Mais justement parce que j'avais le support de ce parfum qui est de cette authenticité française.
Denn es lag doch viel daran, dass mich dieser Duft, diese französische Eigenart begleitet hat, auch wenn ich in der Toskana geboren wurde. Dieses Land hat uns aufgenommen und geschützt. Und schließlich sind wir auch Franzosen geworden. Mein Vater hat uns 1927 einbürgern lassen. Und das ist sehr gut so.
Ivo ist das dritte Kind einer armen Landarbeiterfamilie. Das Leben ist hart in der Toskana, das Geld immer knapp. Auch als der Vater eine kleine Besenfabrik im Schuppen neben dem Haus eröffnet, verbessert sich die Situation kaum. Weil er sich in der kommunistischen Partei des Ortes engagiert, wird er von Mussolinis Schwarzhemden verfolgt.
Souvent me fait le reproche, pourquoi je suis tellement concerné par la politique.
Oft hält man mir vor, weshalb kümmere ich mich so viel um Politik? Ich meine, wenn man Kind eines Vaters ist, den sie mit dem Ochsenzimmer geschlagen haben und dem sie Rizinus eingetrichtert haben, dem sie das Haus angesteckt und den sie gezwungen haben, sich zu Fuß auf den Weg zur Grenze zu machen, allein, ohne alles, ohne seine Familie.
Im Januar 1924 flieht Giovanni Livi vor den Faschisten. Er will nach Amerika, schafft es aber nur bis Marseille. 4 Monate später folgt ihm seine Frau mit den 3 Kindern. In den Arbeitervierteln der Hafenstadt wächst Ivo unter erbärmlichen Bedingungen auf. Wieder versucht sich der Vater als Besenfabrikant, doch seine kleine Werkstatt geht pleite. So verlässt der Junge schon mit 11,5 Jahren die Schule, um in einer Nudelfabrik zu arbeiten.
Ich will hier nicht in billige Demagogie verfallen, aber immerhin 11,5 Jahre. Ich arbeitete, ich brachte meinen Lohn nach Hause.
Mit 14 wird er Handlanger im Friseursalon seiner Schwester. Das Einzige, was ihn an dieser Arbeit interessiert, sind die Gespräche der Frauen über ihr Liebesleben, denen er mit roten Ohren lauscht. Geradezu versessen ist Ivo aufs Kino. Er träumt von Amerika und übt das Lächeln seines Idols Gary Cooper. Mehr durch Zufall bewirbt sich der schüchterne 17-Jährige bei einem Impresario, der ihn auf Ochsentour durch die Vorstadtsäle schickt.
Dans les plaines du Far West, quand vient la nuit, les cowboys près du bivouac sont réunis.
Als breitbeiniger Cowboy erobert er sogar die berüchtigten Radau-Brüder im Marseiller Alcazar. Ivo Livi nennt sich jetzt Yves Montand. Zum einen, weil die Mutter immer Ivo, Monta gerufen hat, wenn er nach Hause kommen sollte. Zum anderen, weil er wild entschlossen ist, aufzusteigen. Der Einwandererjunge will nach oben, dorthin, wo es Champagner, Mädchen und tolle Autos gibt. Dafür übt er unermüdlich vor dem Spiegel seiner Schwester. 1944 schafft es Monton in die Music Halls von Paris. Dort trifft der schlaksige Junge mit dem verlegenen Grinsen seine erste große Liebe, Edith Piaf. Die zierliche Sängerin ist 6 Jahre älter als er und längst ein Star. Zunächst hält sie wenig davon, zusammen mit einem Cowboy aus Marseille aufzutreten. Dann aber ist sie fasziniert. Dieser Vorstadtkater hat eine erstaunliche Bühnenpräsenz. Und sein Charme ist einfach unwiderstehlich. Sehr schnell werden die beiden ein Paar. Edith übt jeden Morgen mit ihrem Schützling, feilt an seinem Repertoire und besorgt ihm anspruchsvollere Chansons. Eine Weile sind sie unzertrennlich. Doch je besser er wird, desto weniger gefällt das der Piaf. Abrupt trennt sie sich von ihm und stürzt den verliebten Monton in ein Tal der Tränen.
Es waren 3 fantastische Jahre. Aber wenn sie beschlossen hatte, dass Schluss gemacht werden musste, war sie von einer Grausamkeit.
Der Verlassene tröstet sich mit seiner Arbeit. Obwohl er als Sänger inzwischen Triumphe feiert, träumt er noch immer von einer Karriere beim Film. Nach einem ersten, nicht sonderlich erfolgreichen Streifen an der Seite der Piaf bietet ihm Marcel Carné 1945 eine Rolle an in Pforten der Nacht. Der Film wird ein Flop, auch wenn Monton zum ersten Mal sein später so berühmtes Lied singt, Les Feuilles Mortes, die toten Blätter, nach Jacques Prévert's Gedicht über die Vergänglichkeit der Liebe. Sein Durchbruch als Schauspieler gelingt ihm 1953. In Clouseaus Lohn der Angst spielt Monton den Korsen Mario, der sich in Venezuela einem Himmelfahrtskommando anschließt. 4 Fahrer sollen Lastwagen mit hochexplosivem Nitroglycerin über unwegsames Gelände zu einer brennenden Ölquelle transportieren. Eine Fahrt, die zum nervenzerreißenden Horrortrip wird.
Feiger Hund, Mistvieh, Saukerl. Mario, hört doch, halt die Schnauze, hab schon verstanden. Du krepierst vor Angst, das ist alles. Du kannst doch nicht weitersehen als bis dahin. Deshalb fährst du drauf los, als könnte dir nichts passieren. Aber ich warte dauernd auf den Bums, der uns in die Luft jagt. Immerzu sehe ich, wie ich zerfetzt durch die Luft fliege.
Der Film räumt fast alle wichtigen Preise ab und Montans Darstellung findet viel Lob, obwohl er vor allem sich selbst spielt. Als Sänger hat er es längst geschafft. Der singende Prolet tritt nicht mehr zusammen mit anderen auf, sondern präsentiert eigene abendfüllende Programme in den großen Häusern. Viele seiner Lieder werden Welthits.
Amour, mon cher amour, on s'aimera toujours.
Auch die Liebe seines Lebens hat er inzwischen gefunden. Im August 1949 stellt ihm sein Freund Jacques Prévert in einem Künstlertreff an der Côte d'Azur eine junge Frau vor, die Schauspielerin Simone Signoret. Zwischen den beiden muss es auf der Stelle gefunkt haben. Monton hat die Szene später seinen Biografen beschrieben.
Ich tausche mit Simone Signoret Banalitäten aus. Trete ein in jenes ungezwungene Spiel, bei dem die Blicke sich nicht treffen wollen. Bei dem jene Verwirrung aufkommt, die von irgendwoher rührt, man weiß nicht von wo. Jene Verwirrung, die sich aus der Verwirrung des anderen speist.
Die Verwirrung hält an und am nächsten Tag nimmt Simone den Sänger nach dem Essen mit in ihr Ferienhaus. Dabei ist sie mit dem Regisseur Yves Allégret verheiratet und hat eine kleine Tochter. Sie will ihren Mann nicht verletzen, doch gegen die Macht dieser Liebe kommt keiner an. Zurück in Paris verlangt Monton eine Entscheidung.
Er hat mir erklärt, Damen, die nachmittags zu ihm auf Besuch kämen, hätte er schon genug gekannt.
Also packt sie ihre Sachen und die Tochter Catherine, um zu Monton zu ziehen. 2 Jahre später heiraten die beiden und werden zum Traumpaar Frankreichs. Sie können kaum voneinander lassen. Wenn sie getrennt sind, schreiben sie sich sehnsuchtsvolle Telegramme. Zu Hause, auf ihrem Landsitz in der Normandie, fliegen allerdings häufig die Fetzen. Monton liebt Simone über alles. Das hindert ihn jedoch nicht daran, vor dem Auftritt den Ehering vom Finger zu ziehen. Es gibt eine Menge Frauen, die ihn verwirren. Die berühmteste trifft er 1959 in Hollywood. Marilyn Monroe. Let's Make Love heißt der Film, für den die beiden vor der Kamera stehen.
If you mean what you say, money doesn't mean anything to me. I get jobs. Will you forget all that?
Oh, my dear girl. I don't have waited to hear that.
I'm so glad.
Maybe.
Kiss me, baby. Let's make love. Don't just lay there. Honey, do something.
Es dauert nicht lange, bis Montand in Marilyns Bett landet. Simone Signoret erfährt von der Affäre aus der Zeitung. Sofort fallen die Reporter auch über sie her. Montand zitiert seine Frau später in einem Interview mit der Antwort:
Vous connaissez beaucoup d'hommes, vous, qui resteraient insensibles à ayant Marilyn Monroe dans ses bras.
Kennen Sie viele Männer, die in den Armen von Marilyn Monroe gleichgültig bleiben würden? Simone zeigte eine Haltung und Toleranz, wie ich sie selten angetroffen habe.
Hätte sie die Tür zugeworfen, so gesteht er offen, wäre er bei Marilyn geblieben. Doch Simone wirft die Tür nicht zu, obwohl sie zutiefst verletzt ist. Der Riss wird nie ganz verheilen. Und je älter das Traumpaar wird, desto bitterer schmeckt die Liebe. Simone flüchtet sich in den Alkohol, Montand in nächtelange Pokerpartien und heimliche Affären. 1978 schreibt sie ihm einen Brief.
Du bist nicht glücklich, weil du so geschaffen bist. Ich habe dich begeistert, komisch, unruhig, leidenschaftlich, eifersüchtig, zornig erlebt. Glücklich kannte ich dich nie. Du verabscheust dich dafür, dass du an diese zu alte, zu dicke Zeitgenossin gekettet bist. Wirf die Kette ab. Ich werde dich darum nicht weniger lieben.
Und doch bleiben sie zusammen, 36 Jahre lang. Nach außen weiterhin das Dreamteam, das immer wieder auch durch gemeinsame politische Aktionen auffällt. Zusammen hatten sie bereits 1950 den Stockholmer Appell gegen Atomwaffen unterschrieben. Lange Jahre galten sie als Weggefährten der kommunistischen Partei. Sie engagierten sich gegen Fremdenfeindlichkeit und Rassismus, gegen die Kriege in Indochina und Algerien.
Quand un soldat s'en va en guerre, il a dans sa musette son bâton de maréchal.
Nach der Niederschlagung des Ungarnaufstands wandelt sich jedoch ihre Haltung zum Kommunismus. Vor allem Montand geht zunehmend auf Distanz, um sich dann in den 80er Jahren sogar in populären Fernsehshows wie Ronald Reagan und die Nachrüstung auszusprechen. Mit der Zeit ist der Sänger immer mehr hinter dem Schauspieler zurückgetreten. Nach seinen großen Erfolgen in Costa Gavras Politreißern Z und das Geständnis dreht Montand einen Film nach dem anderen. Als verknautschter Herzensbrecher glänzt er in Komödien und Romanzen, als cooler Hund in Gangster- und Actionfilmen. 1985 stirbt Simone Signoret an Krebs, nachdem sie zuvor fast erblindet war. Auch wenn er sie immer wieder betrogen hat, ist ihr Mann am Boden zerstört. Er zitiert einen Satz von Majakowski.
Mourir n'est rien, vivre bien plus difficile.
Sterben ist nicht schlimm. Leben ist viel schwieriger.
Montand tröstet sich schnell. 1988 heiratet der 67-Jährige seine junge Freundin Carole Amiel. Bald darauf wird Sohn Valentin geboren. Lange währt sein Vaterglück allerdings nicht. Nur 3 Jahre später stirbt Yves Montand. Fast alle französischen Sender unterbrechen ihr Programm, um die Nachricht von seinem Tod zu melden und noch einmal die Stimme Frankreichs erklingen zu lassen.
Mais la vie sépare ceux qui s'aiment. Tout doucement, sans faire de bruit, et la mer efface sur le sable les pas des amants,
Zeitzeichen erinnerte Christiane Kopka an Yves Montand, der am 9. November 1991 gestorben ist. Redaktion Hildegard Schulte.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.